Herzlich willkommen zum nächsten Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders auf einen Gast, mit dem ihr schon zumindest alle mal indirekt zu tun gehabt habt. Ich glaube, in Deutschland kommt man kaum an dem Thema vorbei, über das wir heute sprechen. Öffentlicher Rundfunk, Fernsehen, auch Innovation im öffentlichen Rundfunk. Deshalb freut es mich umso mehr, dass Sebastian Demuth da ist, Innovationsmanager beim SWR. Richtig cool, Sebastian. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir. Sag doch erstmal ein bisschen was zu dir.
Ja, servus Yannick. Vielen Dank für die Einladung und auch die tolle Vorstellung. Genau, ich bin Sebastian. Ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, Innovation Manager beim SWR, also beim Südwestrundfunk, und arbeite dort im SWX-Lab. Das ist das Innovationslabor des SWRs. Wir wurden, inzwischen sind es glaube ich schon 3 Jahre her, seit unserer Gründung quasi, gegründet mit der Mission, digitale Produkte und Services für den SWR zu bauen, um damit neue Zielgruppen, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und genau, da haben wir in den letzten 2,5, 3 Jahren ganz viel erlebt als Lab. Und über ein paar dieser Learnings und auch Projekte sprechen wir, glaube ich, heute.
Wie bist du denn da hingekommen? Wie war vielleicht auch dein persönlicher Weg? Was hast du vielleicht vorher gemacht oder was ist dein Hintergrund?
Ja, super Frage. Also ich bin relativ früh beim Fernsehen gelandet, direkt nach dem Abi. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte unbedingt zum Film damals und hatte da immer ganz viel Diskussionen mit meinen Eltern, irgendwie beim Abendbrot, weil sie halt meinten, du, die Filmbranche, die ist ja gar nicht so groß in Deutschland und das ist alles schon sehr, sehr risky. Überleg's dir doch nochmal. Und irgendwie kam ich dann dadurch auf den Trichter, naja, vielleicht tut's auch Fernsehen. Da gibt's vielleicht mehr Jobs in Deutschland. Wir haben ja einen relativ starken Rundfunk und ist doch auch irgendwie was mit Medien und Bewegtbild. Und ich habe mich dann damals entschieden, ein duales Studium zu machen. Also mein Partnerunternehmen war dann das ZDF in Mainz, Zweite Deutsche Fernsehen. Und ich bin dann immer 3 Monate an die Uni gegangen, habe 3 Monate für das ZDF gearbeitet. Und damals allerdings noch im Produktionsmanagement. Also das war eher so die Orga-Controlling-BWL-Seite von großen Fernsehproduktionen. Ich habe da viel im Sport gemacht. Und als mein Studium dann zu Ende war, war so ein bisschen die Frage, wo geht's jetzt hin? Und ich wollte unbedingt noch die andere Seite von so einer Anstalt kennenlernen. Also zumindest war es damals beim ZDF so, dass eben sehr, sehr stark getrennt wurde zwischen, du hast auf der einen Seite die Produktion, die quasi die ganze Orga machen, und auf der anderen Seite hast du die Redaktion, die sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, den Inhalt konzipieren. Und da hatte ich Bock drauf und habe dann ein Jahr noch als quasi Formatentwickler für Social-Media-Formate gearbeitet, bevor ich dann irgendwie Bock hatte, doch nochmal was Neues zu machen. Und bin dann nach Stuttgart gezogen, habe hier einen Master gemacht mit dem Schwerpunkt Innovationsmanagement und habe im Rahmen von dem Studium dann auch ja so ein bisschen Corporate Innovation Luft geschnuppert. Also ich habe unter anderem bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Die hatten damals die DB Intrapreneure. Ich glaube, mein damaliger Chef war auch schon zu Gast oder ist noch zu Gast in diesem Podcast. Und da dachte ich, das ist ja auch irgendwie cool. Und bin dann nach dem Studium erstmal in die Startup-Welt eigentlich. Also ich habe an einem Startup-Center von der Hochschule gearbeitet, weil ich eben cool fand, Leuten dabei zu helfen, ihre Ideen zu entwickeln, zu Produkten zu entwickeln. Und das habe ich dann auch ein Jahr lang gemacht und dann irgendwann auf LinkedIn ganz stumpf eine Anzeige gesehen, dass der SWR ein Innovationslabor aufbaut. Und das fand ich spannend, weil es so ein bisschen ein Crossover war aus dem, was ich beim Fernsehen gemacht habe und ich eben diese Unternehmen ganz gut kenne. Und aber dann Startup-Coaching, also Leuten dabei helfen, Ideen zu entwickeln. Und da dachte ich, ich bewerbe mich mal und jetzt arbeite ich da, genau.
Ziemlich cool, also die DB Intrapreneure scheinen eine ziemliche Talentschmiede zu sein. witzig, dass du gesagt hast, du bist ins Fernsehen gegangen, weil es da mehr Chancen, da einfach mehr Jobs in Deutschland gibt. Jetzt gibt es aber beim Fernsehen vermutlich, insbesondere in der nicht despektierlich gemeint, aber doch eher konservativen Branche des öffentlichen Rundfunks wahrscheinlich gar nicht so viele Innovationsmanager. Zumindest sind mir jetzt noch nicht so viele über den Weg gelaufen. Du hast gesagt, du hast dich auch auf die Stelle dann da beworben. Das heißt, sie war schon ausgeschrieben. Das heißt, es gab auch eine Erkenntnis, dass in dem Bereich etwas passieren muss. Kannst du vielleicht einfach noch mal so ein bisschen da vielleicht auf die Stellenbeschreibung eingehen? Was tust du? Wie hat der SWR das ganze Innovationsthema aufgebaut? Warum hat er das gemacht? Das würde mich interessieren.
Voll gerne. Und lustigerweise, also diesen Moment, den du gerade hattest, den hatte ich damals, als ich die Stellenausschreibung gelesen habe. Weil die 4 Jahre vorher, als ich beim ZDF war, da sind mir solche Berufsbilder halt nie begegnet. Also ein Innovation Manager, das hatte ich da noch nie gehört, dass es den irgendwie gab. Und beim SWR ist mir dann auch aufgefallen, hey, die stellen ja noch gerade ganz viel andere Menschen ein. Da gibt es irgendwie Digital Consultants, da gibt es Leute, die fürs Audience Development arbeiten, irgendwelche Machine Learning Engineers. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, ah krass, da passiert ja was, es gibt neue Jobbilder und das könnte doch irgendwie spannend sein. Und genau, the bigger picture ist natürlich, dass die Medienbranche, es ist einfach ein hart umkämpfter Markt, den wahrscheinlich die Digitalisierung so getroffen hat wie jede Branche. Und es haben sich einfach in den letzten Jahren ganz neue Medienformen gebildet. Es ist sehr dynamisch, ne? Also es findet halt so eine Verschmelzung zwischen irgendwie Medienbranche, Tech-Branche, Gaming-Branche. Das wird alles so eins und da entstehen super viele neue Potenziale, aber auch neue Anforderungen von dem Publikum, das wir bedienen sollen. Und das haben die Unternehmen schon erkannt und das hat auch der SWR erkannt und hat da eben in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark in den Innovationsbereich investiert.
Das heißt, die neuen Anforderungen wahrscheinlich auch relativ spezifisch auf die sich wandelnde Zielgruppe. Also ganz viele ältere Personen gucken wahrscheinlich traditionell die Öffentlich-Rechtlichen. Und da kommen jetzt auch neue Generationen, die mit YouTube, neuen Medien aufgewachsen ist. Vielleicht ja im Fernsehen oder im Konkurrenzbereich vom Fernsehen wahrscheinlich am ehesten nach YouTube. Was sind denn da so die neuen Anforderungen, mit denen ihr konfrontiert seid? Oder also welche Perspektiven müsst ihr da neu aufmachen?
Gibt es wahrscheinlich tausend richtige Antworten auf diese Fragen. Was mir jetzt irgendwie direkt in den Sinn kommt, ist natürlich eine krasse Zersplitterung von Angeboten. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie eine Generation zurückspulst und auch daran denkst, wo kommen denn diese Unternehmen her, wo kommt irgendwie der Rundfunk her, da gab es halt irgendwie dieses Ding, das hieß Fernsehen und da gab es ein paar Angebote und die Menschen, die halt Bock hatten, irgendwie unterhalten zu werden oder informiert zu werden, die haben dann eingeschaltet und hatten irgendwie Choice auf, keine Ahnung, 10 Sender. Und wenn man dann jetzt ein paar Jahrzehnte nach vorne springt, dann hat sich das einfach wahnsinnig zersplittert. Und es gibt so viele kleine Nischen und Plattformen und Gadgets, auf denen man irgendwie stattfinden kann. Es gibt so viele neue Player, zu denen man eine Haltung entwickeln muss. Sei es irgendwie TikTok, sei es aber auch Netflix, sei es aber auch, wie gesagt, irgendwelche Gaming-Studios. Alles ist irgendwie Medien und alles ist irgendwie relevant für uns. Und da durchzunavigieren, das ist schon hochkomplex. Und dafür eben wurden jetzt beim SWR unter anderem Menschen wie ich eingestellt, um neue Ansätze zu finden und zu all diesen Dingen eine Haltung zu entwickeln und auch Experimente zu starten, Produkte zu launchen.
Wie kommt eure Haltung oder auch eure Ambition im Gesamtkontext der Organisation an? Ist das oftmals schwierig zu verargumentieren, was ihr tut oder welche Wege ihr geht oder warum ihr etwas tut? Insbesondere vielleicht auch von denen, die noch den SWR oder generell den öffentlichen Rundfunk als klassischeres Modell sehen?
Wahrscheinlich redet ihr da auch in jeder Folge drüber. Also ich glaube, das ist auch weder was SWR-Spezifisches noch Medienspezifisches. Ich glaube, immer wenn man in einem traditionellen Unternehmen neue Dinge anstoßen will, die teilweise auch relativ weit entfernt vom Kerngeschäft oder vom Regelgeschäft sind, dann löst das natürlich auch mal Stirnrunzeln aus und man hat auch irgendwie mal Grabenkämpfe oder auch ideologische Kämpfe. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich da beim SWR eine extrem große Bereitschaft und auch eine Motivation von Anfang an irgendwie gespürt habe, dass man Bock darauf hat, gemeinsam sich zu überlegen, wo könnte es hingehen. Von daher ist das gar nicht so the toughest part of the job. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Grundvoraussetzung. Ich meine, das erlebe ich auch ganz oft. Solange man so ein bisschen die grüne Wiese hingestellt bekommt und auch die Akzeptanz hat, kann man natürlich loslegen. Und andererseits, wenn die Organisationen eigentlich noch gar nicht so weit sind, ist es natürlich auch unglaublich schwierig, etwas zu erreichen. Dann geht es da eher um Micromanagement oder wirklich intern nach und nach Schritt und Schritt zu verkaufen. Genau. Vielleicht mal jetzt ein bisschen konkreter rein, was ihr denn genau macht. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten. Ich hatte auch tatsächlich selbst schon einen Einblick in euer neuestes und aus meiner Perspektive ziemlich cooles Produkt. Aber ich will dir gar nicht so viel vorwegnehmen. Kannst du sagen, was jetzt in letzter Zeit bei euch passiert ist, was ihr da für ein Angebot geschaffen habt als SWR?
Total gerne, genau. Also was ich ja schon angerissen habe, ist, wofür gibt es das X-Lab? Und was wir eben nicht machen, vielleicht sage ich das noch kurz, ist, wir kümmern uns jetzt eigentlich nicht um das lineare Programm, also mit so dem klassischen Fernsehbetrieb oder auch dem Radiobetrieb, der SWR ist ja an beidem relativ stark aufgestellt, mit dem haben wir jetzt erstmal nichts zu tun und die Produkte, die wir bauen, das sind auch keine Verlängerungen für lineare Angebote. Da kümmern sich andere schon ganz hervorragend drum. Bei uns geht es wirklich darum, Produkte zu bauen, also Apps, das können Games sein oder neue Plattformen, neue Portale. Und da haben wir in den letzten 3 Jahren bei einigem mitarbeiten dürfen. So ein paar Beispiele, die vielleicht ganz spannend sind, ist zum einen Newzone. Das ist eine Nachrichten-App, die für Jugendliche gebaut wurde. Auch einfach aus dem Pain heraus, dass es total schwierig ist, junge Leute für Nachrichten zu begeistern. Oder es bestimmte, soll man vielleicht nicht so ganz verallgemeinert sagen, aber bestimmte Gruppen, junge Gruppen mit Nachrichten zu versorgen. Und das war ein relativ langes Projekt, wo wir uns überlegt haben, wie kann man über eine neue Art der Redaktion, also da haben wir eine neue Redaktion aufgebaut, die sehr, sehr jung ist, die sehr, sehr divers aufgestellt ist, aufgestellt. Wir haben aber auch eine App gebaut, die extrem gamifiziert ist. Wir haben bei der Themenauswahl haben wir geschaut, wie schafft man einen guten Mix an kuratierten, wichtigen Themen, gepaart mit irgendwie Lifestyle-Themen. Also ein sehr, sehr innovatives Produkt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, würde ich sagen. Das haben wir auf die Beine gestellt und wurde dann auch nach ein paar Monaten, war es in den Top-Charts, was uns sehr, sehr gefreut hat. Ein anderes Projekt, an dem wir gearbeitet haben, nennt sich Mixtalk. Das ist aus dem Pain herausgeboren oder aus unserer Mission, den Dialog in der Gesellschaft weiterhin ja, zu befeuern oder zu ermöglichen und dafür einen Safe Space im Internet zu schaffen. Also ich meine, jeder von uns ist irgendwie täglich im Netz unterwegs und kriegt mit, wie schwer es da ist, gerade zu polarisierenden Themen zu diskutieren und da einen Ort zu schaffen, wo man das machen kann, wo man sagen kann, hey, ich gehe jetzt in die Diskussion mit jemand anderem, aber es bleibt konstruktiv und geht nicht unter die Gürtellinie. Das war, was wir erreichen wollten und dafür haben wir damals noch eine Plattform gebaut. Geht so ein bisschen in die Richtung moderiertes Chat-Roulette. Also diese Plattform war quasi einmal die Woche online und da konnte man sich dann in einen Pool, ich bin pro oder contra zu einem kontroversen Thema, einsortieren lassen und konnte dann wirklich live gegeneinander, miteinander diskutieren. Und das Ganze wurde eben moderiert. Es gab so eine Art Netiquette, wo einfach darauf geschaut wurde, dass die Regeln des guten Diskurses eingehalten wurden. Und bei dem Projekt haben wir zum Beispiel gemerkt, es ist total schwer, Leute auf eine eigene Plattform zu bekommen und haben noch ein paar Mal gepivotet. Und inzwischen ist Mixtalk ein sehr, sehr erfolgreiches Twitch-Format geworden. Also im Kern die gleiche Idee, aber wir mussten da ein bisschen experimentieren, bis wir die richtige Form gefunden haben. Und da haben wir jetzt im Schnitt 120.000, 130.000 ZuschauerInnen, die wirklich live diese Diskussionen mitverfolgen und diskutieren. Also auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Genau, aber das, worauf du ansprichst, ist das Tatort-Game, vermute ich.
Ja, absolut. Nochmal vielleicht kurz zurück. Also ich finde das unglaublich cool, dass ihr auch in die diese Rolle geoutet habt, weil diese politische Diskussion, dafür gibt es ja schwierig einen Rahmen, also einen Rahmen außerhalb der großen öffentlichen Social-Media-Netzwerke. Und die schaffen es ja irgendwie nicht so ganz in die moderative Rolle reinzugehen, wollen es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, dass auch der öffentliche Rundfunk einfach eine super Ansprechpartner dafür, mit einem hohen Standing in der Gesellschaft, um sowas in die Hand zu nehmen. Also cool, dass ihr da auch in gesellschaftlichen Herausforderungen denkt.
Und auch kein leichtes Unterfangen, ne? Also auch da haben wir eine neue Redaktion mit aufgebaut. Und was dann natürlich auch live passieren muss, was man dann gar nicht so auf dem Schirm hat, ist während so einer Sendung ist zum Beispiel das Thema Live-Fact-Checking, ne? Dass man halt schaut, das sind jetzt Normalos wie du und ich, die da gegeneinander diskutieren und die haben sich eine Meinung gebildet, aber vielleicht nicht immer die zuverlässigsten Quellen und da auch die Diskussion zu versachlichen, ist auch eine riesen Challenge, die wir da mit dem Projekt angehen. Genau.
Cool, kleiner Abstecher, aber du hast es gerade angesprochen. Ich wollte dich eigentlich auch gar nicht groß unterbrechen. Tatort Game.
Genau, ja, unterbrich mich gerne, falls ich mich hier verquatsche. Ich spreche so gerne über das, was wir da machen beim SWR. Aber genau, das Tatort Game, das war jetzt ein Projekt, das mich die letzten 2 Jahre auf Trab gehalten hat. Und das ist geboren aus einer Beobachtung der Tatort-Redaktion. Also Tatort, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, ist immer noch die bekannteste, die erfolgreichste Krimi-Marke im linearen Fernsehen. Und damals wurde bei uns angeklopft und die Redaktion kam und die hatte eine Slide dabei mit der Publikumsverteilung, wo man gesehen hat, wer schaut denn eigentlich den Tatort über die verschiedenen Ausspielwege, also linear und online, hinweg, wer schaut da denn eigentlich zu? Und man kann schon sagen, das ist ein eher älteres Publikum, also den größten Ausschlag, den gibt es dann ab 50. Und wen die Marke noch nicht so gut erreicht, wie das vielleicht gehen könnte, das sind die 14- bis 30-Jährigen. Da ist der Tatort nicht ganz so stark aufgestellt. Und es war damals echt die ganz offene Frage, wollen wir uns nicht mal dieser Zielgruppe widmen und überlegen, wie wir dieses Krimi-Universum, das es ja gibt mit all seinen Charakteren, wie wir das anders erzählen können, um es eben digital erlebbar zu machen und vor allem für jüngere Zielgruppen interessant zu machen. Und das hat mich jetzt 2 Jahre beschäftigt. Wir sind im Juni sind wir jetzt gelauncht. Und genau, wenn du magst, Yannick, kann ich ein bisschen was über den Entwicklungsprozess sprechen.
Ja, super gerne. Also du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, wer die Anforderungen kam und was wahrscheinlich auch Grundlage dafür war, eine neue Zielgruppe zu erschließen oder mehr Angebote für die Zielgruppe zu schaffen. Ist ja in dem Sinne ein klassischer Innovationsprozess, den ihr da durchlaufen habt. Aber geht gerne mal tiefer rein. Wie seid ihr denn letzten Endes auf das konkrete Produkt oder Angebot bekommen? Was waren vielleicht die Veränderungen im Prozess? Was waren die Schwierigkeiten?
Genau, also im Prinzip sind wir damals losgelaufen und relativ schnell stand natürlich das Thema Gamifizierung irgendwie im Raum. Liegt einfach total nahe, dass man so ein Krimi-Abenteuer irgendwie interaktiv gestaltet. Und wir haben uns dann damals ganz, ganz intensiv mit dem Escape-Room-Markt irgendwie auseinandergesetzt, aber auch mit Mobile Gaming auseinandergesetzt, einfach weil das Smartphone immer noch von Tendenz steigend das beliebteste Gaming-Device der Deutschen ist. Und haben dann damals nach dieser Recherchephase mal so ein erstes Konzept für die Tatort-Redaktion entwickelt, wo wir quasi gesagt haben, hey, das ist so eine Art Wegwerfkonzept, so wird das Ding später nie aussehen, aber das bündelt all die Gedanken, die uns in der Recherche kamen, relativ anschaulich. Und das ging eben in die Richtung, ein auditives Erlebnis, einen auditiven Krimi-Fall, den ich hören kann. Und damals war die Idee noch, man kann durch die Stadt laufen, das Ganze ist quasi GPS-basiert und je nachdem, welche Route ich verfolge, ändert sich dann auch die Geschichte und ich kann quasi Einfluss auf diese Geschichte nehmen.
Und Pokémon Go für Tatort-Fans.
Genau, also Pokémon Go war tatsächlich eine Inspiration. Aber damals, das war so die erste Corona-Welle, haben wir gemerkt, dass es viele Startups gibt, die sich so interaktiven Stadtwalks widmen. Und irgendwie haben wir da gespürt, okay, da passiert gerade was am Markt, da scheint es ein Bedürfnis zu geben, können wir da nicht auch irgendwie rein? Und das haben wir dann der Tatort-Redaktion zurückgepitcht und die hatten Bock, das mal irgendwie anzutesten und zu explorieren. Und dann wollten wir sehr, sehr schnell ins Doing gehen. Also wie können wir jetzt erste kleine Experimente machen, um Teile dieser Vision halt irgendwie zu validieren. Und da haben wir erstmal eine Story entwickeln lassen. Also wir haben dann einen Drehbuchautor und eine Rätselautorin mit uns in verschiedenen Workshops arbeiten lassen. Wir haben Rahmenbedingungen geklärt, Leitplanken für das Projekt aufgestellt und kamen dann an den Punkt, okay, aber wie kriegen wir das jetzt getestet, ohne halt eine Zeile Code schreiben zu müssen? Und dann kam uns die Idee, lass doch einfach WhatsApp mal nutzen, um so ein schnelles Wizard of Oz Prototyping zu machen, weil wir haben jetzt eine Geschichte. Wir haben dann in der Mittagspause noch ganz viel Fotos gemacht. Eine Kollegin hat sich auf den Tisch gelegt, das war dann die Leiche. Wir haben tatsächlich einfach die Originalschauspieler auch angeschrieben, haben gesagt, hey, wir bauen hier einen Prototypen, wir haben hier eine geile Geschichte und wollen die jetzt über WhatsApp erzählen. Könnt ihr mal Sprachnachrichten aufnehmen und machen? Und wir hatten dann nach ein paar Wochen 150 Mediendateien, und haben dann nur noch TesterInnen gebraucht und die haben wir rekrutiert, haben denen ein Handy in die Hand gedrückt und haben sie dann diese Geschichte erleben lassen. Und genau, was passiert ist, war, glaube ich, also, dass Daniel und ich einfach zu Hause saßen, diese Mediendateien hatten und immer zum richtigen Zeitpunkt das Richtige in den Chat geschrieben haben. Wir hatten noch so eine kleine Bluetooth-Box, mit der haben wir dann die Sprachnachrichten da irgendwie ausgespielt und aufgezeichnet. Aber für die TesterInnen fühlte es sich halt eben an wie eine erlebbare Geschichte, auf die sie Einfluss nehmen konnten. Und das kam extrem gut an. Wir haben uns dann irgendwann von dieser GPS-Based-Idee gelöst, einfach Thema Skalierbarkeit. Wenn wir auf eine Stadt gegangen wären, durch die man laufen muss, dann würde man natürlich auch ganz, ganz viele Leute ausschließen von dem Produkt. Aber so diese Grundidee haben wir gemerkt, die ja eigentlich eher ein Zufall war, mit ich chatte und schreibe und interagiere per Chat mit einem Kommissar, das kam eben total gut an. Und dann haben wir mit einem Startup zusammen das versucht zu automatisieren, also quasi Daniel und mich zu ersetzen und das Ganze über einen KI-Chatbot ablaufen zu lassen. Und nach ungefähr einem Jahr wussten wir dann, hey, es funktioniert, die Leute finden es cool und jetzt lasst das echte Polished-Produkt bauen. Und das hat dann jetzt auch nochmal ein Jahr gedauert. Also neuer Fall, neue Rätsel. Wir haben einen Chatbot wirklich entwickelt, mit neuen Features versehen, Marketingkampagne, all das. Also genau, war ein großer Batzen an Arbeit, der da auf uns zugekommen ist. Und wo wir froh sind, dass wir es in der Zeit noch geschafft haben.
Das glaube ich. Also ich meine, aus meiner Perspektive hat es sich gelohnt. Ich muss vorwegnehmen, ich habe selbst schon gespielt.
Oh, vielen Dank.
Es ist ein super cooles Erlebnis und insbesondere auch durch das, durch die Chat-Oberfläche natürlich extrem simpel. Also damit, aus meiner Perspektive, es ist was für jüngere Personen, es ist aber auch was für ältere Personen, die trotzdem noch mit dem Chat umgehen können. Und wahrscheinlich weniger jetzt mit einer klassischen Spieleoberfläche oder Spielengine. Super cool. Kannst du noch so ein bisschen sagen, du hast gesagt, steckt da so ein bisschen KI-Technologie dahinter und insbesondere auch mit dem Chat-Modell. Kannst du da so ein bisschen hinter die Kulissen Einblicke geben? Wie funktioniert das genau? Wie kommen die Nachrichten her? Ich glaube, habt ihr auch in der Produktion da einen Aufwand betrieben, um die Sprachsequenzen, teilweise auch Videosequenzen herzustellen? Und was passiert im Hintergrund, wenn der User vorne eigentlich nur Sprache eingibt?
Das waren viele Fragen. Ich versuche sie alle zu beantworten. Ja. Du sprichst was total Interessantes an, nämlich dieses KI-Thema. Und was da für uns auch ein verrücktes Erlebnis war, war, dass wir die ersten Prototypen halt so Mitte, Anfang letzten Jahres getestet haben. Und das war eine Zeit, wo für die meisten von uns ChatGPT noch nicht stattgefunden hat. Und damals in allen NutzerInnen-Testings waren die User so angetan, dass man bei uns mit Freitext antworten konnte. Also viele kannten noch diese Chatbots von 2016, 17. Damals hat Facebook ganz, ganz intensiv versucht, Messenger als die neue Art und Weise, wie wir mit Unternehmen kommunizieren, zu pushen. Und das waren aber oft Chatbots, die eben mit vorgefertigten Antwortmöglichkeiten gearbeitet haben. Du konntest dann irgendwie bestimmte Emojis oder Zahlen oder konntest sogar auf was klicken. Und unser Bot war von vornherein angelegt, dass es eben Freitext ist. Und das fanden damals in dieser Prototyping-Phase alle extrem innovativ und extrem cool und irgendwie mindblowing. Dann beschließen wir, das Produkt zu bauen, und in der Zeit launcht einfach ChatGPT, und die ganze Welt ist es plötzlich gewöhnt, mit sehr, sehr schlauen Language Models zu interagieren und haben plötzlich ganz andere Anforderungen an Kommunikation mit einem Chatbot. Und das haben wir dann jetzt auch in den letzten Testings vor Launch gemerkt, dass die Menschen viel, viel kritischer geworden sind. Also auf der einen Seite hat uns dieser ChatGPT-Hype geholfen, weil es noch mehr als Zeitgeist empfunden wurde. Also wir haben ganz oft das Feedback bekommen, Mensch, der SWR ist jetzt ganz vorne mit dabei bei diesem Chat-Hype. Und gleichzeitig, kann der Bot an manchen Stellen vielleicht nicht mit ChatGPT mithalten. Und das fällt den Leuten jetzt extrem auf. Deine Frage war aber, was genau macht denn da, was ist denn da KI an dem Produkt? Und es ist nämlich anders als bei ChatGPT. Also bei ChatGPT, wenn ich da etwas eingebe als User oder Userin, dann wird ja on the spot in dem Moment eine oft perfekte Antwort generiert. Und das ist bei uns nicht so. Also der Bot generiert keine neuen Antworten, sondern die Trainingsphase ist quasi abgeschlossen und die Datenbank an Sätzen, die der Bot im Laufe des Spiels sendet, die ist endlich, und die ist auch zusammen mit DrehbuchautorInnen quasi abgenommen. Weil bei uns ist eben total wichtig, dass nicht einfach nur ein perfekter deutscher Satz am Ende rauskommt, sondern der Satz soll manchmal klingen wie ein Kommissar Thorsten Landert, manchmal wie der Gerichtsmediziner Daniel Vogt. Und das heißt, man kann die KI nicht machen lassen, was sie möchte. Wo uns KI geholfen hat, ist bei der Generierung dieser Antwortmöglichkeiten. Also wir hatten eine sehr, sehr lange Trainingsphase, wo quasi das komplette Drehbuch war in dem Bot hinterlegt. Also es gab einen idealtypischen Strang, den man erleben konnte. Und wir haben dann das Produkt in der frühen Phase schon auf ganz vielen Konferenzen und Messen vorgestellt und haben es Leute spielen lassen. Und es war am Anfang gar nicht so eine geile Experience, weil nur wenn man die perfekten Antworten gegeben hat, kam man auch ans Ende. Und sobald man abgewichen ist von dem, was sich ein Drehbuchautor im Voraus schon an möglichen UserInnen-Inputs erdenken konnte, sobald man da was anderes geschrieben hat, dann konnte der Bot damit nicht umgehen. Und das hat uns aber gezeigt, wo biegen Menschen denn wie ab und was sind die Antworten, mit denen wir am meisten rechnen können. Und da hat uns dann eine KI geholfen, die perfekten Antworten zu formulieren, die dann aber auch wieder zurückführen zum Haupterzählstrang. Genau. Und die anderen Fragen, die musst du jetzt nochmal stellen, Yannick.
Alles cool, ich muss sagen, ich habe sie teilweise auch schon wieder vergessen. Aber ich finde, das ist ein absolut spannender Einblick. Ich meine, die KI-Diskussion, das Thema ist riesig und sie tritt auch in fast jedem Podcast bis jetzt zutage. Aber ich finde es immer spannend, dann konkrete Anwendungsmöglichkeiten zu sehen oder aufzuzeigen, weil ich glaube, wir sind noch auf der einen Seite Welten davon entfernt, wirklich in die operative Anwendung zu gehen mit KI, auch viel weiter, als es jetzt aktuell in der öffentlichen Diskussion schon ist. Andererseits gibt es aber, glaube ich, ganz konkrete Anwendungsfälle, auch im Beispiel von zum Testen von Hypothesen oder auch Markteintrittsszenarien, Marktnachfrage, Stichwort Market Intelligence nutzen wir das auch schon ganz viel. Ich glaube, das ist halt immer ganz cool, wenn man mal die konkreten Potenziale davon aufzeigen kann, damit weniger Abstraktes. Lass uns noch mal so ein bisschen vielleicht auf die weitere Perspektive schauen. Es gibt jetzt ja das erste Game im Kontext eines Tatortes. Ist mit Sicherheit ein Modell, was dupliziert werden kann und auch mehrfach ausgespielt werden kann. Vielleicht auch in anderen Städten, mit anderen SchauspielerInnen. Wie ist da der weitere Weg, den ihr andenkt, wenn du das schon sagen kannst oder willst?
Total. Also die Produktvision war nie, ein Leuchtturmprojekt rauszuhauen, and that's it, und wir gehen zum nächsten Projekt. Die Produktvision ist schon, dass man tatsächlich eine Art Gaming-Marke rund um den Tatort baut, weil wir da absolutes Potenzial sehen. Du hast es selbst schon angesprochen, Tatort ist eine riesige, deutschlandweite Marke. Alle großen Städte haben ihre eigenen, oder nicht alle großen Städte, aber viele Städte haben eigene Kommissare. Und es bietet sich natürlich total an. Wir als SWR, wir haben uns committed, die ersten zwei Fälle jetzt quasi umzusetzen und hoffen, dass das Konzept dann quasi bewiesen hat, dass es erfolgreich ist, dass es diese neuen Zielgruppen erreicht, damit dann eben auch andere Sender der ARD aufspringen und Folgefälle machen. Warum zwei Fälle? Mit dem ersten wollten wir jetzt einfach beweisen, es geht. Klar, wir hatten ganz, ganz viele Prototypen, aber es ist dann doch nochmal was anderes, ein wirklich polished Product zu bauen. Und mit dem nächsten Fall dreht sich jetzt alles um das Thema Effizienz und Skalierbarkeit. Also ich glaube, wenn man was zum ersten Mal macht, dann ist es viel zu teuer, man braucht viel zu viele Leute, weil man eben noch nicht ganz weiß, wie es am Ende wird und man manchmal auch noch eine Drehung zu viel drin hat, eine Abzweigung zu viel drin hat. Und das heißt, den zweiten Fall, der nächstes Jahr kommen wird, den werden wir halt eben nutzen, um sehr, sehr effizient in der Umsetzung dieser Games zu werden. Und wir hoffen, dass wir dann ein so attraktives Paket haben, dass wir damit bei den anderen Sendern der ARD anklopfen können und sagen können, hey, this is it. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das auch mit euren Kommissaren oder Kommissarinnen umsetzen. Was wir auf jeden Fall auch schon sagen können, ist, dass der erste Fall, also wie gesagt, 18. Juni sind wir gelauncht, seinen Sinn und Zweck total erfüllt hat. Ne? Also wir haben im ersten Monat schon die 100.000 UserInnen geknackt, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Und wir sind auch komplett in der Zielgruppe, die wir angepeilt haben. Genau, von daher stimmt uns das eigentlich jetzt erstmal sehr, sehr positiv, dass es noch weitere Fälle geben wird.
Das würde mich auch nochmal interessieren, wie ist denn die Zielgruppe? Also das haben wir eben schon angesprochen, wie die Verteilung bei dem klassischen linearen Programm ist vom Tatort. Kannst du jetzt auch fragen, was der im Gegensatz dazu bei dem Gaming-Fall ist?
Genau, also wenn man es vom Alter her eingrenzen würde, dann sind wir so zwischen 20 und Ende 30. Das ist die Hauptzielgruppe, das ist aber auch die Zielgruppe, die wir mit unseren Kampagnen am meisten targeten. Es sind Menschen, die den Tatort kennen, aber halt eben nicht schauen. Also ich glaube, das trifft auch viele zu. Ich glaube, wenn man vom Tatort noch nie gehört hat, dann wird es schon schwer, jemanden zu catchen mit einem Tatort-Game. Aber das sind eben Menschen, die das noch von den Eltern kennen. Es sind digital affine Menschen. Es sind wahrscheinlich eher nicht so die Pro-Gamer, sage ich jetzt mal. Also Menschen, die sehr, sehr viel irgendwie zocken, Videospiele zocken. Da ist einfach die Konkurrenz zu hart. Genau, also wir haben so ein paar Attribute quasi definiert, wen wir anpeilen wollen. Und das scheint bisher aufzugehen.
Cool. Es ist ja auch eine vor allem kollaborative Sache, die man gemeinsam tun kann, was ja auch ein bisschen die Abgrenzung ist zu vielen anderen Spielen, die ja auf einen User ausgelegt sind. Genauso ist ja auch, sage ich mal, eure ganze Entwicklung wahrscheinlich sehr kollaborativ gewesen und mit sehr viel Feedback. Also ich kenne das oft, wir sind häufig in industriellen Unternehmen unterwegs, in Innovationsprozessen. Da ist man natürlich nicht so in der breiten Öffentlichkeit bekannt und, glaube ich, auch nicht zu viele einzelne Personen geben Feedback oder haben Aufmerksamkeit auf dem, was man tut. Da ist eher so, dass man sich explizit bei Kunden und Partnern das Feedback einholen muss, da eine gemeinsame Entwicklung geht. Aber jetzt steht ihr nun mal, wie du gesagt hast, 100.000 Personen im einen Monat, die mit dem Produkt spielen oder dann letztendlich damit in Berührung kommen. Wie seid ihr schon während des Entwicklungsprozesses mit dem Feedback umgegangen von euren Test-Usern? Wie geht ihr aber auch jetzt damit um? Das muss ja eine unglaubliche Masse sein an Feedback, die ihr bekommt.
Also es kommt auch total wieder auf die Projektphase quasi an. Ne? Ich würde mal sagen, so in dem ersten Jahr, wo es darum ging, Konzepte zu erarbeiten, die challengen zu lassen, gucken, was übernehme ich von dem einen Konzept und nehme es mit in den nächsten Prototypen. Da haben wir auch eher mit so Fokusgruppen gearbeitet. Also dass man irgendwie 10, 15 Leute was spielen lässt, deren Meinungen abfragt und dann da weitermacht. Und jetzt im letzten Jahr, da haben wir wirklich versucht, dann gerade in dieser Bot-Trainingsphase halt Masse reinzubekommen. Und ist, glaube ich, auch etwas, wo sich wahrscheinlich viele größere Firmen im Innovationsbereich schwer tun. Dieses, wir gehen mit einem halbfertigen Produkt raus, wir gehen mit einem Label Tatort, was einfach eine sehr wertvolle Marke ist, schon mal raus und lassen die Leute einen Prototypen spielen, der einfach noch nicht ready ist. Also das war schon sehr cool, dass wir da auch das Vertrauen hatten von der Tatort-Redaktion, dass wir diese ganzen Testings, auch wenn sie halb öffentlich sind, gut eingerahmt bekommen und den Leuten auch zu verstehen geben, was sie da gerade spielen und dass es eben noch nicht das finalisierte Produkt ist. Und je mehr wir dann eben hatten, desto mehr musste natürlich auch das Feedback automatisiert gesammelt und irgendwie ausgewertet werden. Also wir hatten dann in den letzten Monaten hatten wir wirklich hunderte Logs von Test-UserInnen, wo wir die Dialoge nachverfolgen konnten. Und das war
hoffentlich
teils...
habt ihr nicht meinen nachverfolgt.
Es waren schon lustige Sachen dabei auf jeden Fall.
Und
das war teils automatisiert, teils war es aber jetzt bei Fall 1 auch echt viel händische Arbeit. Ne? Also wir haben ein Team von WerkstudentInnen auch eingestellt. War, glaube ich, ein cooler, aber nicht immer dankbarer Job, sich dann wirklich diese Transcripts durchzulesen und wirklich zu analysieren, wo macht das Produkt noch Fehler, wo könnte es hingehen. Genau.
Ja, super cool. Also ich glaube, das ist halt was Essentielles herausgehoben. Und jetzt auch ganz praxisnah, ich meine, sich so früh wie möglich irgendwie Feedback zu sammeln und da auch sorgfältig umzugehen und das auch einzuarbeiten, ist ja eigentlich aus meiner Perspektive das Essentiellste, was man in einem, egal Innovations-, Produktentwicklungsprozess oder wie auch immer, abbilden kann, einfach um ja auch das zu bauen, was der Markt letzten Endes wirklich erwartet. Und das kann man ja in der Regel im Vorhinein gar nicht so gut wissen, wie man denkt. Also super cool, dass du auch das nochmal hervorgehoben hast. Jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen, um auf eine höhere Ebene zu gehen. Ganz provokante Frage, ist das die Zukunft vom öffentlichen Rundfunk, im Gaming sich zu positionieren, vielleicht auch auf YouTube-Formaten? Wird es neben dem schon bestehen, eher in linearen Programmen laufen? Was denkst du da auch vielleicht ganz persönlich?
Genau, kann ich auch nur persönlich antworten. Ich glaube, wir haben als öffentlich-rechtlicher Rundfunk einen ganz klaren Auftrag und das ist eine Grundversorgung an Informationsangeboten, Bildungsangeboten, aber eben auch Unterhaltungsangeboten zu schaffen und den Menschen, die die Gebühren zahlen, zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da schon immer versucht hat, auch mit der Zeit zu gehen. Ne? Und wenn man sich so, ja, tolle Projekte anschaut, wie zum Beispiel Funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, dann hat man ja genau das gemacht. Man hat gesagt, naja, unser Auftrag ist ja eben nicht beim Fernsehen oder beim Radio zu bleiben, das ist total wichtig, sondern unser Auftrag ist eine Ebene höher. Wir sollen bestimmte Informationen, wie gesagt, Bildung, Unterhaltung verbreiten und wie wir das machen, da müssen wir eben schauen, dass wir mit der Zeit gehen und deswegen ist man damals so stark in die Drittplattform rein und hat auf Facebook experimentiert, hat tolle YouTube-Formate ins Leben gerufen und so weiter. Und ich glaube, dass dieser Aspekt Gaming auch einfach nur eine weitere Plattform ist oder eine neue Medienart ist, mit der man experimentieren soll, über die wir neue Leute erreichen, die wir auf den anderen Wegen nicht erreichen. Aber es wird nichts von dem, was wir bisher machen, ersetzen. Es kommt einfach nur hinzu und bietet ja ganz, ganz neue Möglichkeiten auch des Storytellings und aber eben auch ganz, ganz neue Zielgruppen, die wir damit erreichen wollen. Und wir als X-Lab sehen da ungeheures Potenzial und haben auch noch weitere Gaming-Projekte gerade am Köcheln, wo wir sehr gespannt sind. Eins wird in 6 Monaten droppen, wie die ankommen.
Ja, ich glaube auch, also ich finde, der öffentliche Rundfunk macht da einen super Job, muss ich jetzt auch mal lobend sagen. Insbesondere, wenn man es jetzt mit ja, den Printmedien vergleicht, die, glaube ich, viel, viel, viel weiter hinten dran sind und diese Transformation, die neuen Formate schlecht oder zu spät geschafft haben. Es ist ja aber auch einfach eine riesige Herausforderung, allein der Art und Weise, wie insbesondere junge Menschen Medien oder Nachrichten konsumieren. Früher hat man sich ja hingesetzt, hat eine Zeitung gelesen oder auch aktiv eine Tagesschau geschaut. Und jetzt müsst ihr irgendwo das, was dahin schon immer noch sehr geringer Zeit aufbereitet war, aber eine noch viel kleinere Aufmerksamkeitsspanne oder im schlimmsten Fall 2 oder 3 Bilder in der Slideshow in Social Media packen. Und ich glaube, das ist eine auf der einen Seite natürlich eine riesige Herausforderung und unglaublich cool, wie ihr den Weg geht, aber andererseits natürlich auch eine große Chance für solche Leute wie dich oder euch, die Spaß daran haben, an neuen Lösungen zu knobeln und auch damit umgehen können, dass sich alles immer schneller wandelt, insbesondere auch die Anforderungen eures Publikums.
Ja, vielen Dank im Namen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nee, mir ist es total wichtig, auch was du sagst. Und ich hatte das eingangs schon mal so angedeutet. Es ist einfach eine krasse Branche, in der so viel passiert und in der man echt aufpassen muss, nicht den Anschluss zu verlieren. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, Netflix gestartet als, würde ich mal sagen, Tech-Company, als sie dann ihre eigene Plattform zumindest hatten und darüber Serien und Filme angeboten haben, die dann vor 10 Jahren krass den Sprung in eigentlich eher die traditionelle Medienbranche geschafft haben, indem sie gesagt haben, naja, wir lizenzieren jetzt nicht nur, sondern wir produzieren eigene Inhalte, wir machen eigene geile Serien, eigene geile Filme. Und da sind sie sehr erfolgreich geworden. Und Netflix hat jetzt für dieses Jahr angekündigt, 44 Games rauszubringen, die teilweise irgendwie auf eigenen IPs basieren. Und da merkt man einfach, das ist alles nicht mehr trennbar, diese Branchen. Es geht nur darum, gute Inhalte über die verschiedensten Formen irgendwie zu erzählen. Und dafür gibt es zig Beispiele, ne? Auch irgendwie Microsoft, wie stark die im Gaming verankert sind, die Experimente, die Google im Gaming Bereich macht, Amazon. Also so dieses Medien, Tech und Gaming, das ist ein großer Brei, durch den man sich durchwursteln muss. Und ich glaube, deswegen ist es einfach total wichtig, dass wir als Medienhaus uns zumindest damit auseinandersetzen, und das nicht einfach nur geschehen lassen.
Absolut, ich meine, ihr habt ja noch einen ganz anderen Kontext oder Hintergrund als jetzt Netflix, die irgendwo ein privatwirtschaftlicher oder komplett privatwirtschaftlicher Akteur sind. Das seid ihr ja in dem Sinne nicht, sondern habt doch noch hoheitliche Aufgaben, die ihr erfüllen müsst und mit einer gewissen Seriosität oder auch mit dem Anspruch umgehen müsst. Und das finde ich auch, glaube ich, ganz wichtig, dass auch da die Entwicklung nicht zu schnell geht und man noch nicht irgendwo, also man zwischen denen ausprobieren, aber trotzdem Seriosität bewahren bleibt, weil letzten Endes ist es ja auch das dann doch noch sehr positive Bild der öffentlichen Medien in Deutschland, die tragen. Und ich glaube, die Konkurrenzfähigkeit gegenüber einem weltweit agierenden Player wie Netflix ist natürlich super schwierig. Dafür habt ihr natürlich hier die stärkere Positionierung oder die Position ja eben mit dem hoheitlichen Auftrag.
Absolut. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, gerade jetzt als SWR, ein krasser USP, den wir natürlich haben gegenüber US-Konzernen, ist dieses Thema Regionalität, ne? Wir sind eben vor Ort. Wir können über Dinge berichten, da würden andere Player gar nicht erst reingehen. Aber es ist halt eine riesige Challenge, sich zu überlegen, wie Regionalität im Digitalen aussehen kann. Und das ist auch was, worauf wir als Lab total intensiv mit den Redaktionen arbeiten.
Spannende Herausforderung. Lass uns so langsam ein bisschen Richtung Ende kommen, auch wenn es sehr schade ist. Aber ein oder zwei Fragen, die ich eigentlich auch allen stelle, ist, was sind so deine größten Learning jetzt, sage ich mal, in deiner Rolle, auch aus den letzten Jahren oder den letzten Erfahrungen? Und was kannst du vielleicht anderen in ähnlichen Positionen oder mit ähnlichen Herausforderungen mitgeben?
Gute Schlussfrage. Na, ich glaube, es ist natürlich schon interessant, wenn man sich so die Landschaft der InnoLabs oder Startup-Garagen oder wie auch immer das betitelt wurde, anschaut in den letzten Jahren, weil ja dann doch viele ja, auf kurz- oder langfristig dicht gemacht wurden. Also das ist uns ja schon auch bewusst. Und deswegen überlege ich natürlich schon auch, ja, was haben wir vielleicht richtig gemacht, wo müssen wir aufpassen? Ich glaube, was wir jetzt erstmal nicht beeinflussen konnten, aber was bei uns sehr wichtig war und sehr gut war, dass es gewünscht war, dass es uns gibt und dass es von oben gewünscht war, ne? Ist jetzt natürlich auch keine Neuigkeit, die ich hier erzähle, aber ich glaube, für so ein Lab ist es extrem wichtig, dass sie einfach Top-Management-Support haben. Und da hat der SWR einfach vor Jahren eine klare Agenda in Richtung Innovation rausgehauen. Das Lab war quasi ein konkreter Umsetzungs Punkt. Und man hat das Ganze auch mit Ressourcen einfach ausgestattet. Also auch da glaube ich, dass es ja einfach personelle, finanzielle Ressourcen braucht, dass man eine Experimentierwiese sein kann. Und von daher waren die Rahmenbedingungen erstmal gut. Was machen wir dann, was hoffentlich unseren Erfolg langfristig sichert? Ich glaube, das A und O ist, dass man mit dem, was man macht, auf die Unternehmensziele halt einzahlt, ne? Also, dass du zum einen auf die Ziele deiner Kunden im Unternehmen einzahlst, aber natürlich in the bigger picture auf die Unternehmensziele einzahlst, sonst wirst du früher oder später abgesägt. Ich glaube, es ist auch eine krasse Gratwanderung zwischen, wie experimentell wollen wir als Lab werden, versus wie können wir das Kerngeschäft noch einbeziehen. Also das ist auch so ein Spagat, in dem man sich bewegen muss. Beispiel Tatort Game, da ist viel extrem Neues und da ist viel Experimentelles dabei. Gleichzeitig steckt da drin ein Drehbuch. Gleichzeitig hatten wir Drehtage mit den Kommissaren. Also es steckt auch viel Kerngeschäft da drin, nur in neuer Form. Und ich glaube, das ist letztendlich total wichtig, dass ja auch die KollegInnen, in Anführungszeichen jetzt der alten Welt, auch sehen, wie ihr Job in diesem neuen Produkt funktioniert. Sonst hast du auch keine Chance, dass so ein Leuchtturmprojekt ist auch so ein ausgelutschter Begriff, aber dass es irgendwann mal Regelgeschäft wird oder dass es da Folgeprojekte geben wird. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt hatte ich eben noch einen guten dritten Punkt, der kommt mir sicherlich gleich wieder.
Nicht so schlimm, ich kann in der Zwischenzeit versuchen zu improvisieren und noch etwas herauszuzögern. Nein, also ich kann das.
Was glaubst du denn, Yannick? Was ist denn aus deiner Erfahrung heraus wichtig?
Ja, so vieles, was du auch schon gesagt hast. Ich glaube, man muss es halt immer als kontextuell begreifen, also auch verstehen, dass es immer nur in dem, also dass man immer nur in dem Bereich, wo man noch aktiv ist, wo man Erfahrungen gesammelt hat, also Überschneidung mit dem Kerngeschäft, wirklich etwas vorwärts bewegen kann. Ich glaube auch, das ist vielleicht mit ein Grund gewesen, dass viele von diesen früheren Startup-Hubs, Initiativen, auch von Großkonzernen, das haben ja ganz viele gemacht, nicht so gut ausgegangen sind, weil ich glaube, man hat sich ein bisschen unternehmerisch zu weit nach vorne getraut, auch sehr viel investiert und dann auch nicht die Kontinuität gehabt, weil man sich nicht irgendwo fokussiert hat mit den Kompetenzen, die man konnte, sondern einfach viel zu viele Sachen gleichzeitig ausprobiert hat. Und deshalb glaube ich, ist es einfach essentiell, den Kontext zu haben. Ich kann aber auch unterstreichen, was du vorher gesagt hast, dass es auch wichtig ist, auch die Unterstützung der Organisation hinter sich zu haben. Weil ich glaube, auch so etwas kann nicht funktionieren. Und es müssen ja auch erstmal Ressourcen aufgewendet werden. Das kann man nicht bestreiten. Immer, wenn man etwas Neues entwickelt, muss erstmal mehr reingehen, als rauskommt. Mhm. Und das auch in einer Organisation verargumentieren zu können, da die richtigen EntscheiderInnen zu haben, die das mittragen, auch das Verständnis dafür zu haben, dass man wirklich unternehmerisch denken muss und handeln sollte, um neue Marktchancen auch wahrzunehmen. Ich glaube, das ist essentiell und ganz wichtig. Und was ich tatsächlich auch noch als sehr wichtig empfinde, ist so ein bisschen der Kulturmix und auch mit unterschiedlichen Kulturen umzugehen. Ich meine, du bist ja selber ein perfektes Beispiel. Du hast gesagt, du kommst aus dem Startup-Bereich und bist jetzt in einem, sag ich mal, großen öffentlichen Konzern unterwegs, mit Konzernstrukturen vermutlich. Mhm. Und offen für diese Mischung zu sein, sich auch zu explorieren, Externe mit ins Boot zu holen, auch Feedback anzunehmen und umzusetzen. Ich glaube, das sind so aus meiner Perspektive jetzt mal auf hoher Ebene die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Vielleicht weißt du jetzt wieder den dritten Punkt.
Ja, der dritte ist mehr eine Beobachtung und ich habe den Gedanken gerade noch nicht zu Ende gedacht, also let's see where it takes us. Aber kommunikativ ist es schon ein schwieriges Thema. Also ich glaube, und das habe ich in Ansätzen auch beim X-Lab gemerkt, wie so ein Lab kommunikativ angekündigt wird, das ist schon eine Gratwanderung, ne? Weil auf der einen Seite, klar, will man sagen, hey, Innovation und hier geht was voran und wir eröffnen jetzt eine Unit und da werden dann 8 Leute irgendwie sein und die werden ganz, ganz tolle Dinge entwickeln. Gleichzeitig hat das natürlich in so einem Unternehmen auch eine Wirkung, ne? Und das kann zum Beispiel Leute, die seit Jahren Innovation vorantreiben, die aber halt das in ihrer normalen Abteilung im Regelbetrieb versuchen durchzusetzen, kann das natürlich auch erstmal so wirken, ah, okay, jetzt kommen da die jungen Wilden und die sollen jetzt hier mir sagen, wie Innovation geht. Ich habe doch schon so viel irgendwie gerissen. Also das ist schon was, wo ich damals gemerkt habe, es sind sehr, sehr viele Augen jetzt auf uns. Was sind das für Personen, die da kommen auf diesem Lab? Können die wirklich was? Und ich glaube, da besteht einfach eine Gefahr, dass es ganz, ganz schnell so ein Wir versus die Neuen von diesem Lab wird. Gerade weil ein Großteil von uns extern quasi recruited wurde. Also wir kamen nicht aus dem Unternehmen, viele von uns kamen noch nicht mal aus dem Medienbereich. Und so ist ja die Arbeit eigentlich gar nicht. Also es ist ja viel mehr, dass es ein Zusammenarbeiten ist, dass das Geld, was wir als InnoLab haben, in Projekte mit den Redaktionen des Hauses reinfließt. Es ist vielmehr so, dass wir gar keine, oder was heißt gar keine, aber gar nicht die fachlichen ExpertInnen sein wollen. Das sind die Redaktionen. Wir haben einfach nur bestimmte Methoden, bestimmte Netzwerke, die helfen, neue Produkte zu erdenken. Und da merke ich nur einfach, dass das ein total großes Unterfangen ist, so ein Lab kommunikativ richtig einzubetten. Dass man da nicht Leute verschreckt und dann nach Gründung sehr, sehr viel Zeit in die Kommunikation und ins Wogenglätten stecken muss.
Ja, nee, also auch aus meiner Erfahrung, wir versuchen auch immer, wenn wir mit Innovationsteams arbeiten, die so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, internen Dienstleister aufzusetzen, weil euer Job ist es ja eigentlich nicht, wie du schon gesagt hast, selber das Produkt zu entwickeln, sondern euer Job ist es, auf Anforderungen zu reagieren, die aus der Organisation oder vielleicht vom Markt kommen, die aufzunehmen und den Prozess zu moderieren, etwas Neues zu entwickeln. Und ich glaube, dann ist die Akzeptanz auch höher. Und was ich auch unglaublich wichtig finde in der Kommunikation, ist auch, wie du es schon angeschnitten hast, es gibt ja strategische Ziele, die dann irgendwo lauten, wir müssen neue Zielgruppen erreichen, wir müssen zukünftig dürfen wir x und x Prozent an ZuschauerInnen nicht verlieren auf den Kanälen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass das wahrscheinlich die Motivationen sind, die da drüber liegen. Und einfach auch zu erklären, dass das InnoLab oder zusammenarbeiten Startups oder ich sag mal ein klassischer Innovationsprozess innerhalb von Abteilungen oder auch gemeinsam oder auch mit externen, das sind ja genauso Mittel und Wege oder Lösungsansätze, um dahin zu kommen, wie man vielleicht früher klassisch gedacht hat, man geht jetzt an eine Uni und macht dann ein Forschungsprojekt oder wirklich alles, was ganz klassisch F&E ist. Ich glaube, wir bewegen uns ja nur in neuen Lösungsansätzen, um die strategischen Ziele, die oben drüber stehen, umzusetzen oder dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, das zu verstehen oder als Organisation zu verstehen, weil ganz viele Organisationen erhoffen sich auch davon, dass sie jetzt mit Startups zusammenarbeiten, irgendwie, ja, ich sag mal, eine Erkenntnis wie, dass die Welt keine Scheibe ist oder auch einen Mehrgewinn. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen so, wenn man dahinter kein Ziel hat. Und auch als reine PR-Aktion sehe ich das nicht als nachhaltig, weil dafür kostet es zu viel Geld. Und irgendwo muss dann letzten Endes auch was dabei rumkommen. Und ich glaube einfach so diese Innovationsaktivitäten als Lösungsansätze zu einem übergeordneten Ziel zu kommen, zu verstehen, das finde ich, hilft mir immer im Gedankengang und das hilft auch oft Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu verstehen, dass es jetzt nicht darum geht, ja, den ganzen Alltag umzukrempeln, sondern einfach nur neue Lösungen. Für eigentlich schon immer, also das sind ja gerne so klassische Strategieverfolgung, Prognosen, auch Hypothesentests sind ja eigentlich relativ klassische Mittel, die ihr oder wir einfach nur neu interpretieren und, sag ich mal, modern umsetzen.
Nee, total spannend. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil du auch so nach größtem Aha-Effekt oder Learning irgendwie gefragt hast. Also es gab ganz, ganz viele. Aber eine Sache, die mich irgendwie lange gefuchst hat, bevor ich sie akzeptieren konnte, ist das Thema, dass Innovation in solchen Unternehmen halt oft erstmal ein On-Top-Thema ist. Also wir gehen halt auf Abteilungen zu, wir bringen das Financing mit, wir bringen eine Vision mit und wir sagen, hey, alles, was ihr machen müsst, ist Ja sagen und wir gehen zusammen in dieses tolle Projekt. Und man wird schon oft abgelehnt und das hat ganz, ganz lange bei mir irgendwie für Frust oder vielleicht auch sogar Unverständnis geführt. Und sich aber dann mal in die Rolle der KollegInnen in diesen Abteilungen zu versetzen, vielleicht mal eine Hospitanz machen, da mal mitlaufen, das war halt total der wichtige Perspektivwechsel. Ne? Und wir haben einfach mit Innovationsprojekten ganz andere Zeitleisten als die Menschen, die stark im Regelgeschäft drin sind. Und wenn du die Wahl hast, jetzt eine Stunde zu investieren in dieses Tatort-Game, was in 2 Jahren launchen soll, oder aber eine Stunde in den Tatort, der gerade dreht und der irgendwie in ein paar Monaten im Fernsehen laufen soll, dann verlieren immer erstmal wir. Und das war ein totales Learning, wie man damit umgeht. Also erstmal Verständnis und Empathie dafür aufbauen und dann aber auch die Innovationsprozesse so zu designen, dass ich diese wichtigen Partner im Haus abgeholt, mitgenommen fühlen, dass sie partizipieren können und gleichzeitig aber möglichst viel der eigentlichen operativen Kappa von ihnen fernhalten, damit sie sich mit dem Alltagsgeschäft beschäftigen oder da rein investieren können. Das hat bei mir persönlich ein bisschen gedauert.
Ja, vielen, vielen Dank. Also was auch ein cooles Schlusswort jetzt. Oder was für ein cooles Key-Learning von dir. Hat mich riesig gefreut, dass du die Zeit genommen hast und ich fand das Gespräch super spannend und hoffe, dass da ganz viele auch von profitieren können. Und da bin mir sogar sehr sicher, dass das der Fall ist. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man dich vielleicht erreichen? Wie kann man mit dir auch in den Austausch kommen? Hast du bevorzugte Kanäle?
Super gerne über LinkedIn. Sebastian Demuth, der Typ vom SWX Lab, könnt ihr mich gerne adden, hinzufügen. Und ich bin auch immer offen für Virtual Coffees, einfach um mal ja mit auch gerne Leuten in ganz anderen Branchen, die ganz andere Probleme haben, zu sprechen. Und ich weiß gar nicht, Yannick, wann dieser Podcast rauskommt, aber mein nächstes Projekt dreht sich um klassische Musik und wie man klassische Musik für junge Menschen digital erlebbar machen kann. Und falls ihr gerade hört und denkt, da habe ich eine Antwort drauf, dann freue ich mich doppelt über einen Virtual Coffee.
Perfekt. Ja, wir werden sehen, was bei dir ankommt. Ich glaube, viele werden sich bei dem Typen vom SWR melden.
Sehr gut.
Deshalb. Nein, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Richtig cool, dass du dabei warst. Und ja, weiterhin viel Erfolg, auch insbesondere jetzt bei der klassischen Musik für junge Leute. Hört sich auch wieder super spannend an. Vielleicht der Potenzial für eine weitere Folge in einer nächsten Staffel.
Genau,
Vielen
immer
Dank,
wieder
Sebastian.
gerne. Danke dir, Yannick, und noch viel Erfolg mit dem Podcast.